Unser vorletztes Thema zu den Missionsprinzipien oder Grundlagen missionarischen Dienstes begegnet uns im Matthäusevangelium Kapitel 13. Ich lese das wieder vor. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See, und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und zugleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches des Himmels zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu und nach meiner Meinung eines der schockierendsten. Nur dadurch, dass wir das alle schon von der Christenlehrerzeit an mehrfach gehört haben, verliert es seinen Stachel. Wir haben uns daran gewöhnt, und da gibt es ja viele Kinderbilder dazu. Und das sieht niedlich aus, wenn die Vögel dann sind und bücken das auf, und das andere mit richtig großmächtigen Brennnesseln oder Dornen. Das sieht auch ganz gewaltig aus. Und der Acker mit dem Guten, das ist dann kaum noch der Rede wert. Eigentlich geht es um den. Eigentlich ist der Sämann dafür ausgesandt, dass er die Frucht, das Leben erhaltende und das Leben in sich tragende ausstreut, um es zu vermehren. So ist ja das Wort Gottes lebendig und in der Lage, Leben zu geben oder Leben zu schaffen oder Leben wiederherzustellen. Und doch ist es ein Fakt, dass eine ganze Menge dieses Wortes an Orte fällt, wo diese Frucht nicht reift. Das erste Schockierende, Jesus redet zu den Volksmengen und weiß von vornherein, die hören es und es wird alles entfallen oder weggenommen oder nicht verstanden. Nicht einer der Hörer außer den Jüngern hatte von dem Gleichnis was. Und doch redet er es vor den Volksmengen eigentlich nur zu den Jüngern. Warum?
Weil das was Außergewöhnliches ist. Wenn sie fragt,
ich sag's mal aus menschlicher Sicht, warum? Warum redet er es nur zu den Jüngern? Woran kann man das erkennen? Richtig, am Interesse. Sie waren die Einzigen, die wissen wollten, was das überhaupt bedeutet. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leute um ihn rumstanden oder saßen, mehr oder weniger gelangweilt. Ich denke mal, eher mehr, weil es ihnen weniger um das Wort ging, sondern mehr um das Spektakel. Welche Wunder sind denn heute wieder zu kriegen? Reporter wartet schon, um das mit der neuesten Jerusalemer Post dann wieder weiter zu verbreiten. Und was er sagt, naja, merkwürdiges theologisches Geschwafel. Nicht wirklich was für uns. Und zu kompliziert. Und von diesen ganzen Leuten kommen 12 Leute und fragen ihn. Ich unterstelle mal 12. Es kann sein, es waren mehr, weil seine Jünger nicht nur 12 waren. Das waren die Apostel, aber es waren neben ihnen, sind ja noch andere benannt. Eben. Gehen wir mal von aus, dass es mehrere Frauen waren, die sind sowieso die besseren Christen. Die sind noch nicht mehr vom Kreuz weggegangen. Die waren da. Bei den Männern waren es nicht viele. Aber nicht, dass das jetzt jemand so auffasst, dass er, weil er ein Mann ist, er sowieso umsonst ist, dass er sich auch nur die Mühe gibt. Nein, es waren eben wenigstens auch 12 Männer dabei. Und die fragen, die haben Interesse. Ihr Lieben, vielleicht weiß man das gar nicht und denkt bei sich selber, na, ob ich bei Jesus überhaupt akzeptiert werde, ich verstehe ja so wenig, aber ich will es trotzdem wissen. Sobald diese Bereitschaft ist, man möchte es trotzdem wissen, ist es ein Zeichen dafür, dass jemand ein bereitetes Herz hat, ein guter Boten ist, nur denen das gleichgültig ist. Ja?
Hat beim Kalenderparteien hat man eine Frau getroffen, bei der zweiten Station haben wir eine Frau getroffen. Da haben wir ihnen einen Kalender angeboten und gesagt, dass da auf jeden Tag Lukas draufsteht. Und da hat sie gesagt, sie ist kein Christ, darf sie das dann trotzdem haben? Und da haben wir gesagt, sie kann es ja erstens immer noch werden, aber trotzdem kann sie es auch so nehmen.
Natürlich. Natürlich. Wisst ihr, was das Merkwürdige ist, warum Jesus von vornherein weiß, dass es zu der Menge des Volkes umsonst gesprochen ist.
Ja, weil es so in der Schrift schon gesagt ist, die werden drohen, haben sie irgendwie hören nichts.
Es war bei Jesaja so gesagt. Dieses Wort ist ja ein schlimmes Wort. Wenn jemand Ohren hat, die sind ja nun mal dazu da, dass man hört. Und wenn jemand Augen hat, die sind nun mal dafür da, dass man sieht, aber gar nichts hören und sehen will. Und genau das ist das, was Jesus gesehen hat. Dann ist das Wort umsonst gesprochen.
Ist die Predigt da gewesen in seinem eigenen Umfeld, weil er hat doch mal gesagt, man will als Prophet nichts in seiner eigenen Familie. Ist das da gewesen? Also ist das deswegen auch unter anderem, dass es praktisch...
Nee, das ist nur eine Sache, dass das nochmal zusätzlich verhärtet ist. Das, was wir hier lesen, ist die ganz normale Verhärtung. Im Umfeld eines Menschen gibt es noch eine zusätzliche Verhärtung, weil man sich sagt, naja, diesen Vogel, den kenne ich doch schon. Was hat der mir denn zu sagen? Den kenne ich doch noch, als er in die Windel geschissen hat. Das verhärtet eine zusätzliche Sache. Das geht nicht darum, dass jemand Mist baut. Jesus hat keinen Mist gebaut und wir brauchen keinen Mist gebaut zu haben, um abgelehnt zu werden. Es ist einfach der Fakt unserer Existenz, dass wir nämlich schwach sind, wenn wir klein sind. Das reicht, um abgelehnt zu werden, eben weil man sagt, ne, den kenne ich doch von früher. Mir ist das vor einigen Jahren hier mal so abgründig begegnet. Ich habe mich für einen ehemaligen Alkoholkranken eingesetzt, also für jemanden, der schon über 3 Jahre zuverlässig abstinent lebt und der heute über 20 Jahre schon zuverlässig abstinent lebt, ohne auch nur einen einzigen Rückfall. Und habe mich bei einem Unternehmer für ihn eingesetzt, weil ich wusste, dass der Leute sucht. Ich sagte, wie wär's, ich hätte jemand zuverlässigen. Könntet ihr bei der anfangen? Und er lacht lauthals los und sagt, den habe ich doch erst vorige Woche besoffen durch die Gegend deuteln sehen. Und war sich sicher, dass das stimmt. Nur, dass die vorige Woche schon mehr als 3 Jahre vorbei war, hatte er übersehen. Ich bin mir sicher, dass er ihn mal dodeln sehen hat. Nur es war über 3 Jahre her und für ihn war es ja noch vorige Woche. So einen kann er bei sich nicht gebrauchen. Da ist mir das erste Mal bewusst geworden, was für eine Last das sein kann, wenn man dort ist, wo man herstammt. Wo uns Leute kennen von früher. Ach, das ist doch der Quertreiber, der war doch in der Schule schon. Und das ist doch der damals schon. Das muss man noch nicht mal selber erlebt haben, sondern hat sich rumgesprochen. Ich habe ja aus Gewohnheit gelernt, solchen Gerüchten erstmal zu widersprechen. Und zwar in der Weise, dass ich es einfach hinterfrage. Aber eins habe ich gemerkt, es ändert nichts. Wenn ein Mensch ein Vorurteil gefasst hat, kriegst du ihn davon nicht wieder runter. Das ist so fest. Er wird nicht sein Vorurteil anzweifeln, sondern deine Intervention. Und genau das ist das, was Jesus hier benennt. Und genau das ist, womit wir zu kämpfen haben, wenn wir das Evangelium verkündigen. Ach, man hat doch mal gehört, Religion ist die Opium für das Volk. Aber man hat doch mal gehört, dass die Christen nur Mist machen, es gab ja nun schließlich schon die Kreuzzüge. Ach, wenn man fragt, wann war denn das nochmal? Naja, es ist schon ein bisschen her, aber das hat sich doch bis heute nicht geändert. Das sind genau dieselben Sprüche, ihr Lieben. Das sind Dinge, wo man sich sagt, wie geht sowas? Und hier erklärt Jesus, wie sowas geht. Wo steht das?
Denn das Herz des Volkes ist dick geworden, oder wie?
Und mit den Augen haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen. Das ist kein Passivum, das ist aktiv. Nicht die Augen sind ihnen verschlossen worden. Und nicht, das O ist ihnen zugehalten und nicht Gott hat ihr Herz verstockt. Das ist erst die allerletzte Folge. Sondern sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Und dann kriegen sie es nicht.
Also Franz, ich muss auch sagen, dass sie immer wieder, jetzt auch wieder Rekabalette an den Schweg, das hat mich auch immer wieder sehr niedergeschlagen und die Zeugen Jehovas, die sind schon bei uns gewesen, weil sie da schon ihren Unkraut aufhalten. Und das haben wir heute wieder gehört von den Zeugen Jehovas. Der Mann ist belästigt worden von den Zeugen Jehovas und das müssen wir aushalten. Da müssen wir dann auch alle einstecken.
Also ich bin mir nicht sicher, ob das ein Argument ist, was der Beachtung wert wäre. Wirklich. Denn es sind auch hunderte und hunderte Leute zu den Zeugen Jehovas gegangen. Gegangen. Man kann von denen halten, was man will. Aber deren Intervention als Ausrede zu halten, um Gott nicht zu suchen, das ist schwach. Ich sehe es eher umgedreht. Nicht wir müssen aushalten, dass die vor uns da waren, sondern wir müssen aushalten, dass wir nicht die Ersten und die Beständigsten gewesen sind. Das müssen wir aushalten. Dass wir nicht die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von der Retterliebe Gottes mit derselben Konsequenz nach draußen gebracht haben. Das müssen wir aushalten.
Und du hast doch selber gesagt, dass das eben eigentlich, also weil der Unterschied ist ja, dass die praktisch immer wieder kommen, egal ob jemand rein sagt. Du hast doch aber gesagt, das sollen wir nicht machen.
Natürlich sollen wir das nicht machen. Aber und ein Mensch, der suchen soll, ein Mensch, der ja natürlich dieselbe Intensität meint, dass sie kein Haus auslassen, dass sie auf jeden Menschen zugehen, das meine ich mit derselben Intensität.
Die Mähne. Die Konsequenz, also das.
Die Konsequenz sich selber gegenüber, das meine ich. Die Konsequenz sich selbst gegenüber. Dass man nicht sagt, die Leute schmeißen mich raus, na gut, komme ich durch die Hintertür wieder. Wir erreichen was mit Konsequenz. Ich erinnere mich an DDR-Zeiten. Ich war Betriebsleiter und habe jede Woche das Elend gehabt, meine Mitarbeiter mit genügend Material zu versorgen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Baustoffhandlungen die Tür eingelaufen. Warum habe ich was gekriegt? Mir hat das mal eine Frau im Lager frustriert gesagt. Na, ihnen muss ich ja was geben. Wenn ich sie vorne rausschmeiße, kommen sie ja doch hinten wieder rein. Weil sie das wussten, habe ich dann gleich was gekriegt. Wenn sie was hatten, natürlich. Das meine ich, diese Konsequenz, das geht nicht, ich muss nicht jemand auf den Keks gehen, wo ich weiß, der hat nichts. Und ich muss nicht jemand auf den Keks gehen, wo ich weiß, der hat sich entschieden. Aber bis ich das weiß, darf ich dranbleiben. Bis ich das weiß. Denn, ja, wo ist das Maß der Dinge? Da, wo die Liebe des Christus uns drängt. Das ist das Maß der Dinge. Wo die Liebe des Christus uns drängt. Wirklich, es darf kein anderes Motiv geben. Nicht, dass man sich einen frommen Orden verdient. Nicht, dass man sagt, aha, ich kann mehr als die anderen. Nicht, dass ich sage, unsere Gemeinde wächst schneller als alle. Sondern die Liebe des Christus, das ist das Maß.
Also hast du auch nicht jeden gleichermaßen bestürmt, sondern praktisch nur, wo du von Gott das eingegeben bekommen hast, hey, jetzt geh nicht raus, geh nicht weg, auch wenn er zehnmal sagt, ich will nicht.
Wo ich wusste, dass es eine Resonanz gibt. Ich könnte heute noch diese Geschäfte aufzählen und ich sage mein Geheimnis. Die haben die Wende überstanden bis heute. Ehrlich. Das waren die Baustoffhandlungen, die waren nicht größer oder sowas als andere, die mich abgewimmelt haben, die gibt es längst nicht mehr, die sind alle eingegangen. Das sage ich mal nicht mir zu Ehre, sondern das hat was mit ihnen zu tun. Das waren Leute, die sich eingesetzt haben, die sich auseinandergesetzt haben, auch mit ihrem Auftrag, nämlich ihr damaliger Auftrag war, das Volk mit Material zu versorgen. Und das war für alle gleich schwer. Und es gab Leute mit Herz, und es gab Leute, die haben Dienst nach Vorschrift gemacht. die sind heute unter der jetzigen Wirtschaftssituation einfach pleite gegangen. Das ist eine Sache, die fasziniert mich, wirklich. Die, sagen wir, mein wichtigster Handelspartner waren vergleichsweise kleine BHG. Die gibt es heute noch. Und das hat was mit dieser Grundhaltung zu tun, mit dem Interesse, mit dem, dass man nicht gegeneinander ist, sondern miteinander, dass man sagt, ach, Sie brauchen, kommen schon so viele. Na, wir versuchen. Und die anderen haben gesagt, haben wir nicht, kriegen wir auch nicht. Naja, da brauche ich nicht hin, wieder reinzugehen. Da weiß ich, die haben auch das Interesse, nicht was zu kriegen. Die versuchen es gar nicht erst. Man kommt nicht überein. Und so gibt es Menschen, die haben sich vor Gott abgeschottet. Die sind dabei sogar noch äußerlich rein. Oh, welche Sensation ist da zu haben. Welcher Skandal, für welchen Skandal ist die Kirche noch gut? Da sind wir mal da. Oder wenn der Bischof ist, vielleicht kriegt der Landrat sein Fett ab. Da gehen wir mal hin. Oder vielleicht bin ich dann in der Zeitung, wenn die Presse dabei ist. Solche Motivation kann es geben, aber den langweiligen frommen Kram höchstens über uns ergehen lassen. Nicht wirklich in uns aufnehmen. Und das ist, was Jesus sagt, Ohren haben und nichts hören. Ich halte das für das Tragischste überhaupt. Die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, nicht zu nutzen.
Es ist eigentlich vielleicht angelegt, wenn man auch denn darüber nachdenkt.
Ja, wenn man hört, dass man nicht abschaltet, dass man nicht das an sich ablaufen lässt, dass man nicht hinterher denkt, oh, wann ist so bald zu Ende, sondern dass man sich damit auseinandersetzt. Denn, wohlgemerkt, auch die Jünger hatten die Weisheit ja nicht mit Löffeln gefressen. Die müssen wirklich nachfragen. Die verstehen es auch nicht. Aber weil sie sich interessieren, wird es ihnen erklärt. Und weil sich die anderen nicht interessieren, wird es ihnen auch nicht erklärt. Und sie haben es gehört und werden um des Wortes willen gerichtet werden. Aber sie haben nichts davon rausgezogen. Und Folge, sie bringen auch keine Frucht. Ihr Leben ist nutzlos. Wenn man sich heute aufregt, die Demografen, also die sich mit der Entwicklung der Bevölkerungszahl beschäftigen, wenn man sich aufregt, dass es zu viele Leute auf der Erde gibt, dann kann man das an einer Stelle tatsächlich unterstützen. Es gibt zu viele Leute, die unnötig auf der Erde sind. Also im Sinne von unnütz, unnützlich. Das sind Konsumenten und keine Produzenten. Und ich meine das nicht im wirtschaftlichen Sinne. Auch das ist ein Beschwernis. Dass Leute fressen und fressen und dass sie nichts umsetzen. Dass es nicht zu anderen weitergeht. Dass sie nur verzehren und nicht geben. Denn das ist das Ziel Gottes und das ist das Wesen des Lebens, dass es sich vermehrt und nicht, dass es sich verzehrt. Das Wesen des Lebens ist, dass es sich vermehrt. Und wer das nicht versteht oder verstehen will, der lebt umsonst. Und zwar umsonst, nicht nur im Blick auf sich selber, der hat auch selber nichts vom Leben. Der hat ein nutzloses Leben. Weißt du, was Jesus dazu sagt? Es wäre besser, nicht etwa, wenn er nicht geboren wäre, sondern wenn man einen Mühlstein an seinen Hals hängt und ihn in die Tiefe des Meeres versenkt.
Jesus hat ja, als er beim letzten Abendmahl war und Judas, also als er wusste, dass Judas ihn verraten hat, da hat er doch gesagt, für den, der den
Richtig.
Herrn verhält, für den wäre es besser, wenn er gar nicht geboren wäre.
Ja, das ist die andere Sache. Es gibt Leute, da wäre es besser, sie wären nicht geboren, und es gibt Leute, da wäre es besser, sie wären tot. Weil sie, was sie tun, zum Schaden ist. Und da ist Gott sehr empfindlich. Er sagt, wer einen von diesen Geringsten ärgert, und das bedeutet dort im Anstoß zum Schaden gibt, für den wäre es besser, dass er mehr versinkt. Zum Schaden. Wenn, und das ist eine Katastrophe, dass es eine Menge Menschen gibt, denen gilt die Liebe Gottes, denn das dürfen wir nicht unterschätzen, die Liebe Gottes gilt für alle Menschen. Aber in dem Moment, wo einer das abwehrt, da kommt der Zorn Gottes auf denjenigen nicht, weil Gott beleidigt ist und sagt, oh, wenn du mich nicht liebst, dann hasse ich dich. Sondern, weil dann, wenn einer die Liebe Gottes abwehrt, dann ist er ein Schädiger. Dann schädigt er andere neben sich selbst. Und wenn wir das hören, was Leo gestern erzählt hat, Dienst im Krankenhaus, da leben Leute ein entsetzliches Leben, ein erbärmliches Leben, und sie sind nicht bis zum letzten Moment nicht im Ansatz bereit, etwas zum Guten, ich will noch nicht mal sagen, zu ändern, wenigstens beizutragen. Wenigstens das Elend, was sie nicht nur sich, sondern auch anderen verursachen, ein bisschen zu mildern. Und es gibt viele Menschen, die so sind. Wie oft bin ich in Familien gewesen und habe wirklich gebettelt, wenn die Väter gesoffen haben und ihre ganze Familie zu Schanden gemacht haben. Und habe gefleht um Veränderung, weil Drängen sowieso nicht geholfen hat. Wo man gedacht hat, du könntest die Stimme verändern, du könntest dich an deinen Hals hängen und sagen, guck doch deine kleinen Mädchen an, wie du die kaputt machst. Wenn ich daran denke, die Eltern hauen mir die Taschen voll und so ein kleines Mädchen sagt, aber Papa, was du sagst, das stimmt doch nicht. Und der Mann springt auf Hals, Maul, ich hau dir in die Fresse, wenn du nochmal ein Wort sagst. Und wo dann, 3, 4 Jahre später, wo ich dann irgendwann aus der Familie rausgegangen bin, weil es nicht auszuhalten war, weil jedes Mal war einer blau geprügelt und ich mich ans Amt gewendet habe und keinen hat es interessiert. Und 3, 4 Jahre später, ja, dann kommt er ins Gefängnis, weil er seine beiden Töchter missbraucht hat. Und erst als eine schwanger geworden ist von ihm. So lange wird das Böse gezogen. Das wäre besser, solche Leute wären tot. Wirklich, da stehe ich zu. Weil solche Zerstörung ausgeht, und das ist nur die Spitze des Eisberges, da sind wir dann natürlich leicht dabei und sagen, naja, wir haben Kind missbraucht und so, das ist, kann schon sein. Aber wie viel Horror, wie viel Zerstörung, wie viel abgrundtiefe Bosheit geht von Menschen aus, die irgendwann entschieden haben, mit Gott will ich nichts zu tun haben, ich lebe mein Leben so, wie ich das will. Man hat Gesetze geändert und es gehen Tausende und Abertausende jedes Jahr noch in andere Länder, missbrauchen dort weiter Kinder. Und es interessiert sie nicht. Man hat eine flächendeckende Internetüberwachung eingeführt und man macht weiter mit Kinderpornografie. Und es interessiert die Menschen nicht. Und da kannst du endlose Sachen machen, Waffenhandel und Steuerhinterziehung und.
Ja, aber das ermöglicht auch eine Globalisierungspolitik.
Sicher ist die Globalisierung nicht eine Verbesserung dieser ganzen Geschichten. Es fehlt in mancher Hinsicht, ja gut, es wird bekannt, es wird die ganze Welt redet drüber, aber geändert wird nichts. Nachdem man in Österreich, mitten in einem voll zivilisierten Land, nachdem rauskommt, dass jahrelang seine Tochter missbraucht worden ist. Danach offenbart sich jemand in England, danach offenbart sich jemand in einem anderen Land und dann ist es nur die Spitze des Eisberges, weil Millionen Menschen so wie Tiere gehalten werden. Und es interessiert sich keine Sau dafür.
Nur eine Frage, wo die Tochter und irgendwie dann, also die im Keller eingesperrt hatte und nicht geraucht hatte und dann halt teilweise auch das Kind, die Kinder von ihm mit hochgenommen hat und dann habe ich irgendwie einen Artikel gelesen, dass er jetzt im Gefängnis ein
so eine Art Bestseller schreibt und der Anwalt auch irgendwie noch geraten hat, also wenn andere schon Geld mit ihrer Geschichte machen, dann machen sie es doch selber. Und der geht natürlich weg und war mit seinem Hof, ja, das finde ich, ich finde es so pervers. Also dass dann damit auch noch Geld gemacht wird. Ne?
Es gibt bestimmt irgendwann einen Richter, der die Persönlichkeitsrechte dieses Mannes so weit stärkt, dass er sagt, er darf das auch alleine vermarkten. Gut, vielleicht auch nicht in diesem Präzedenzfall, den hat man dann als Buhmann für die ganze Welt hingestellt, aber in tausend anderen Fällen. So funktioniert die Welt und Jesus macht Menschen persönlich dafür haftbar. Und als Sohn Gottes hat er das Recht dafür. Wichtig ist für uns, als solche, die in der Funktion des Sämanns sind. Es geht Samen vorbei von der Stelle, wo er eigentlich hingehört. Da könnte man ja sagen, Mann, warum ist der Sämann nicht sorgfältig? Warum eigentlich nicht? Warum krümelt er das nicht am Wegrand lang und spart jede Hecke und alles sorgfältig aus?
Kann auch rausfallen.
Eines kann rausfallen. Ganz genau. Er hat einen Auftrag und es gibt nur eine begrenzte Zeit, wo zu sehen ist. Er kann da nicht rumspielen und sagen, ah, jetzt passe ich aber auf jedes Körnchen selber reingesteckt und schnell mit einem anderen Finger zu. Dann mach das mal. Sämann fällt so. Das kannst du vielleicht noch mit Radieschen machen, mit zwei Zeilen. Aber nicht mit Feldern voll Getreide. Das musst du werfen, wenn du das von Hand machst. Und diese Dinge, dieses Bild, was uns da gegeben ist, die sind einfach Fakt bis auf den heutigen Tag.
Du kannst jetzt kein schlechtes Gewissen machen, wenn nicht jeder, sondern es ist Normalität, dass es so ist, wenn wir rausgehen, dass das so sein wird, wie es hier steht, dass manche werden es annehmen.
So ist das. Und das halte ich für sehr wichtig, wenn wir in die Details gehen. Also erstens, ich will das einfach festhalten, meinetwegen in Form eines Merksatzes. Der Masse ist das Evangelium, ist und bleibt das Evangelium verborgen. Der Masse bleibt von vornherein verborgen, weil sie sich schon entschieden haben,
dass sie nicht an Wolfgang, wo der gepredigt hat in Hamburg, und dann probiert hat, Fragen zu beantworten. Und die meisten, die sind Irrer gewesen, aber es sind Fragen und oder auch sind dicht gewesen. Das
sie wollen es, sie wollen nicht. Sie wollen
das, das gar nicht
geht. Ja. Sie haben die Ohren geschlossen und sie haben die Augen zugemacht, damit sie nicht etwa sehen oder hören. Das ist ihrs. Sie wollen nicht. Denen ist das von vornherein verborgen, und zwar auch, wenn es ihnen gesagt wird. Sprich, Merksatz, das Evangelium prallt an jedem ab, der nicht hören will.
Aber wie ist das dann ja zum Beispiel, als Tim und ich halt so
gehört. Kann man das bitte laut hören?
Also als Tim und Christoph und ich halt so Landwirt sind, bin ich zu uns nach Hause gegangen und haben mir halt was angeboten und sie dann so, ja, also wenn es kostenlos ist, so wie ist das dann? Also das ist ja auch
ja
eher so Ausnutzung, so in den
Kaffee. Dann kann man so antworten, kostenlos ist es nicht. Aber für sie ist es kostenlos. Es kostet was, aber sie, für sie nicht. Ja.
Das war ja auch so, zum Beispiel, wenn ich von oben einfach nur so Hallo gesagt habe, um mal weiterzusprechen, also dann einfach nur Hallo und dann einfach alles vorbei, einfach nur gegangen.
Richtig. Es ist nämlich auch mit dem Evangelium so. Das Evangelium ist für den Menschen kostenlos, aber es war nicht kostenlos. Es hat einen das Leben gekostet und das war ein Gerechter. Es ist nicht kostenlos, es ist aber für uns kostenlos. Kostenfrei. Weil ein anderer den Preis bezahlt hat. Und wer das will, wer das akzeptiert, für den ist es okay. Nur das bedeutet, wenn ein anderer auch den Preis für mein Leben gezahlt hat, dann gehöre ich mir eben auch nicht mehr. Wenn ich mich darauf einlasse und lasse mich freikaufen, dann bin ich demjenigen zum Dank verpflichtet. Und wer das nicht will, dem können wir es versuchen reinzuprügeln. Ich hoffe, es macht keiner. Denn es kommt doch nicht an. Man kann das Evangelium nicht mit dem Richter einprügeln.
Wenn das jetzt wirklich so wäre, dass einer dich verprügelt und sagt jetzt ja, du musst Christ sein oder so.
Ja, natürlich. Dann, das geht auch nicht.
Ja, also, dann also dafür hat er ist ja erst recht, der, nee, mich hat mir ein Christ verprügelt.
Und ja, das, wenn ich gesagt reinprügeln, dann meine ich nicht wirklich mit der Faust, ja, sondern also, dass man das mit Gewalt versucht, jemanden nahe zu bringen. Das geht nicht. Ja.
Ich habe mal bei meiner Cousine ist mir aufgefallen, die haben mal abends gesessen. Und es gibt wirklich Grundfragen, die Jugendliche haben. So.
Ja.
Echt, darauf konnte ich dann ja antworten. Aber so ist es nicht so reinprügeln, nicht so reinbringen, sondern so und so. Und das ist egal, wenn ich mal lesen will.
Aber das ist wichtig. Wenn ein Mensch hören will, dann ist dort, dann kann das Wort hineingestreut werden. Nur dann hat es immer noch 4 Möglichkeiten, wie damit umgegangen wird. Wenn einer das ablehnt, dann lehnt das von vornherein ab. Wenn einer hören will, gibt es immer noch 3 Möglichkeiten, dass es nicht zur Frucht kommt.
Also ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt so Bekannten oder früheren Freunden was erzählt habe, immer wenn ich erzählen wollte, von mir aus, ne, mit Theorie und so, von Kindern raus, es ist, irgendwie kam dann immer ein Satz, wo ich entweder schachmatt gesetzt wurde oder es hat sich aufgepeitscht. Und wenn ich aber im Grunde genommen vorher, also wenn ich vorher gebetet habe und gesagt habe, Gott, bitte führ du mich und zeig mir, was ich sagen soll oder so, dann hat es funktioniert. Und dann sind die Gespräche auch mal anders verlaufen. Dann habe ich aber auch manchmal gemerkt, jetzt musst du aufhören, jetzt bringt es nichts mehr, da rennst du gegen Mauern oder sowas.
Wichtig ist, dass wir für uns klar haben, auch wenn wir sehen, ja, wenn das Wort ausgeht von uns und wenn es beim anderen ankommt, gibt es immer noch 3 Viertel, was verdirbt. Erstens, so oft jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Verstehen, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, was da gemeint ist. Und versteht. Es ist tatsächlich dieses Aha-Erlebnis. Verstehen meint nicht, dass ich höre und sage, aha, kenne ich, habe ich in Deutsch mal gehört. Die Worte sind mir bekannt. Sondern versteht meint, Antwort auf eine Frage, die ich schon lange mit mir rumbringe. Ach, so hängt das zusammen. Das ist gemeint mit Hören und Verstehen. Wenn einer hört und hatte gar keine Fragen, dann nützt noch meine Antwort nichts. Und das ist eine merkwürdige Sache, das bezeuge ich als ein langjähriger Verkündiger des Wortes. Ich habe das mehr als einmal erlebt, dass Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, du oder sie, was sie mir damals gesagt haben, ich konnte mich an das Gespräch erinnern, aber an das, was demjenigen geholfen hat, überhaupt nicht. Das muss ein Nebensatz gewesen sein. Und das ist mir nicht nur ein oder zweimal gegangen. Ich konnte mich genau an den Inhalt des Gesprächs erinnern, aber das war nicht das, was dem geholfen hatte. Irgendeine Bemerkung am Rande, irgendetwas, was ich eingeflochten hatte, überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass das die Antwort für denjenigen ist. Wir müssen damit rechnen, dass wir das Verstehen eines anderen gerade nicht mit dem Verstand verbinden können. Sondern das hat was von zu Herzen gehen zu tun. Und das kann man nicht planen. Das kann man, also da kann man so eine Effekte einbauen, da kann man so sehr Rhetorik studieren, das wird uns an der Stelle nicht weiterhelfen. ich misstraue dem zutiefst. Also diesen eingestreuten Witzen in Predigten oder diesen Gags, die man irgendwo so einpflicht oder solchen speziellen Schlagworten, die man da benutzt. Wenn nicht das Herz eines Menschen erreicht wird, wenn Gott selber das nicht aufgeschlossen hat, dann ist unsere ganze Rhetorik vergeblich. Und deswegen Mut zum Einfachen. Mut zum Kern des Evangeliums. Nicht diese langen und breiten Erklärungen, sondern, wie wir das gehört haben, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Wer ihn als Herrn bekennt und wer glaubt, dass er lebt, ist gerettet. Das ist Kern des Evangeliums. Wer damit nichts oder wer davon nichts wissen will oder wo man nicht darauf kommt, bei dem ist das Evangelium zumindest nicht gelandet. Interessant ist, dass einer der ersten Evangelisten, von dem uns berichtet wird, in der Apostelgeschichte, wer war das? Philippus, ja natürlich. Philippus, der den Kämmerer aus Äthiopien hinterhergeht. Der fragt nämlich genau diese Sache. Verstehst du auch, was du liest? Der hat verstanden, und das ist evangelistischer Dienst, dass es nicht nur um das Lesen oder um das Hören, sondern um das Verstehen geht. Und er sagt, wie sollte ich ohne Ausleger? Mal mit einem Wort zusammen. Also zusammengefasst. Und dann legt er ihm das aus. Dann erklärt er, wer gemeint ist. Ja?
Das war meine erste Erfahrung mit dem ersten Pastor, wo ich war in so einer sehr charismatischen Gemeinde, wo auch viel Zungengebet war. Und ich wollte unbedingt getauft werden, weil ich das auch gehört hatte, dass das gut ist, weil das dann so. Und er wollte mich nicht taufen. Weil er gesagt, also er hat genau das zitiert, das, was du jetzt gesagt hast, und war der Meinung, dass ich noch nicht so weit bin. Ich war sehr sauer, klar, weil meine Vorstellung war irgendwie zersatzt. Ich wollte natürlich auch an meinem Geburtstag oder am 30. getauft werden, so eine symbolisch, war alles völlig daneben. Und bin dann in eine andere Gemeinde und der hat mich getauft. Und ich denke mal jetzt, also im Nachhinein könnte ich schon sagen, dass das er wahrscheinlich sogar vielleicht recht hatte. Also dieses, weil danach dann doch der Zusammenbruch gekommen ist, diese Illusion, ja, obwohl mich andere vorgewandt haben, ja, also das ist nicht, die Taube kommt runter und sagt, ja, du bist die Tochter, der ich gefallen habe oder so, sondern du bist tatsächlich angegriffen und alles, ne? Und eine andere, die hat in der Gemeinde, wo ich dann war, die wurde getauft. Und wahrscheinlich war die gar nicht. Die hat das gemacht, weil sie ihren Mann haben wollte, weil der hat sich zu Gott bekehrt und hat gesagt, er heiratet sie nicht, will jetzt reinleben, hat, also obwohl er 2 Jahre mit ihr zusammen oder so, hat gesagt, er will jetzt auch nichts mehr vorehelich machen an Sexualität und sowas. Das hat sie fertig gemacht und ja, die ist komplett abgestürzt. Und er hat sich letztendlich von ihr distanziert und jetzt eine andere geheiratet, die schon sehr, sehr lange im Glauben ist. Aber das ist eine Sache, wo ich auch überlegt habe, ist es jetzt richtig, dass der, also wie ist das mit dem Taufen? Ne? Soll man das dann gleich machen oder muss man tatsächlich erst lange Zeit in die Lehre gehen? Weil Jesus selber hat ja auch gesagt, geht hin, verkündigt das Evangelium und tauft.
Richtig. Und so. Aber er sagt auch, und lehret sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe.
Und kommt das dann nach?
Also macht sie jünger. Es ist dieses.
Wir das doch hier im Zimmer unter uns. Conny hat sich dieses Tag für Jesus entschieden und ist am Samstag getauft worden. Weil
richtig.
Die Zeit da war. Also das war, da war der Zeitpunkt für. Und andere, Horst hat sich schon ganz klar für Jesus entschieden und ist abgestellt, als getauft worden.
Fakt ist, dass auch diese schnelle Entscheidung die Lehre, die Notwendigkeit des Gelehrtwerdens nicht nimmt. Und dass es unbedingt notwendig ist, dass ich das verstehe, was ich tue. Also was ich höre. Sonst wird es der Teufel wieder wegnehmen. Nur hören und nichts verstehen. Oder nichts verstehen und nicht zu fragen.
Das deswegen ist es gefährlich eigentlich, weil es ja ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist. Und das ist ja was, womit man...
Wo man Angriffe regelrecht herausfordert, logisch.
Hat ja jemand in eine neue Dimension außen zu sagen, und deswegen, der Pastor hat damals gesagt, also er macht es nicht, andere können es gerne tun. Er hat nämlich eine Verantwortung vor Gott, und irgendwann wird er vor ihm stehen und für jeden Einzelnen auch sich rechtfertigen müssen, den er reingezogen hat. Und ja, also es fand ich schon...
herausfordernd.
Ja, ich denke schon, weil natürlich ist dann auch mal, da fragt man sich, ja, ist es jetzt rechtens oder so, oder muss es so sein, aber, oder auch mit Eheschließung, er hat gesagt, wenn die nicht vorher irgendwie 9 Monate in der Seelsorge bei mir waren und erstmal vergangen und die Hausmittel haben, traue ich die nicht. Also, und ich habe es jetzt am eigenen Leib erfahren, dass das wirklich gefährlich sein kann, wenn jemand nicht vorher die Altlasten abwirft und dann in die Eheschließung geht. Ne? Gerade wenn man vorher kein reines Leben geführt hat, weil es kommt alles noch rein, also komplett. Und dann ist, er hat die Verantwortung dafür, der Pastor, der traut. Ne? So, also,
ja. Na, in der Bibel oder so waren ja auch irgendwelche Männer, die haben sich, also die haben sich bekehrt, haben sich dann taufen lassen und haben danach auch ganz große Fehler noch gemacht. Aber ich sage, dass man lässt sich taufen und dann beginnt man ein neues Leben. Also von vorne an. Und wie ein Kind halt Fehler macht, so machen wir halt auch Fehler. Und, die Anfangsphase vom Christsein ist viele Jahre lang eigentlich.
Richtig.
Und dafür ist ja Jesus auch eigentlich gestorben, damit wir Fehler machen dürfen. Was wir sowieso machen, weil wir Menschen sind.
Ich erinnere daran, dass es hier nicht um die Taufe geht, sondern um das Hören des Wortes. Und dass das Hören des Wortes alleine dadurch nicht zum Ergebnis führt, wenn einer zwar hört, aber nicht versteht. Und deswegen wundere ich mich, wenn Menschen was nicht verstehen und es nicht sagen. Da wundere ich mich immer drüber. Und nicht fragen. Wenn... Ich merke das ja, denn wir machen jeden Morgen unsere Hausandacht und lesen einen teilweise umfangreichen Abschnitt der Bibel. Und dann frage ich meine Kinder, was habt ihr verstanden? Und ich staune, wenn jemand hören will, was er verstehen kann, wie klein jemand sein kann. Gerade in die Schule gekommen und er versteht. Und manchmal ist es witzig, was er versteht. Gerade da habe ich gemerkt, wie notwendig es ist, mal nachzufragen, auch seitens des Verkündigers. Wir haben ganz witzige Andachten schon gehabt, weil unsere Kleinen dann Dinge verstanden haben und einfach das Wort, was da gebraucht wird, also, bitte? Ganz lustige Sachen. Zum Beispiel, da hat einer einen geschlagen und dann ist er gestorben. Und dann heißt es, und Gott schlug denjenigen und er starb. Aber es meint mit einer Krankheit. Ja? Also einer hat den geschlagen und dann ist er daran gestorben. Das hört es sich dann an, und das hat es eines unserer Kinder so verstanden. Einer hat den anderen geschlagen und daran ist er gestorben. So, ja. Ja? Die Schläge kennt man dann. Und da muss man nachfragen. Und es ist wichtig, wenn wir gerade uns mit dem Wort beschäftigen, dass wir solchen Umgang miteinander haben, dass das Fragen möglich ist. Und dass ich, wenn ich was nicht verstehe, auch wirklich frage. Wie soll ich sonst verstehen? Und wenn ich es nicht verstehe, Gesetzmäßigkeit Nummer 1, kommt der Teufel und reißt es wieder weg. Zweite Sache, finde ich noch krasser, bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Wir sind am Anfang unseres Dienstes von unseren Mentoren vor dieser Gruppe besonders gewarnt worden. Bis dahin, dass es heißt, wenn du eine Seelsorgewoche hast, pass auf, die Ersten, die gerannt kommen, sind in der Regel nicht diejenigen, die Gott angerührt hat. Fand ich eine sehr gewagte Aussage, heute sage ich, es stimmt. Ich habe viel öfter erlebt, dass jemand kommt, ganz sich, wie soll ich sagen, in den Vordergrund gespielt hat, um dann nach Jahren Ruhe gelassen zu werden, als dass jemand wirklich im Innersten erschüttert worden wäre. Das waren die Leute, die später kamen. Manches Mal richtig nach dem Kampf. Die konnten Nächte nicht schlafen, kamen, standen dann mit einmal vor der Tür und haben angefangen, ihr Leben aufzuräumen. Und sogleich und mit Freuden aufnehmen geht eigentlich nicht, muss ich mal so sagen.
Man ist eigentlich anstößt, ne? Also es stößt ja an der Eckstein.
Ne? Also weißt du warum? Weil das praktisch so ist, dass das Samenkorn in die Erde fällt und stirbt. Das ist ein Prozess. Und sterben ist kein Spaß.
Man verliert ja die alte Form. Ne?
Es wird wirklich alles. Das Alte hört wirklich auf. Es verändert sich in der Substanz, im Kern. Ein Samenkorn, das stirbt, ist als solches danach nicht mehr zu erkennen. Ich sage das mal, nimm mal ein großes Samenkorn, da kann man es am besten sehen. Legt eine Kartoffel und erntet danach, wenn das reif ist, die Staute, dann siehst du den Rest von der matschigen, von dem gestorbenen Samen. Dann ist eine Knolle schon was Außergewöhnliches. Aber das ist nur noch ein faules, matschiges Rest, ein fauler, matschiger Rest. Das ist gestorben. Und dabei ist was Neues gewachsen und hat Leben vermehrt. Und dieser Prozess, den verursacht auch das Wort Gottes in uns. Da stirbt was in uns. Da wird wirklich was um und um gewendet. Und das ist ein Prozess, der ist nicht über Nacht abgeschlossen. Der kann über Nacht beginnen. Es gibt was, das es sehr schnell keimt, wenn es genau im richtigen Moment ist. Aber das ist dann ein Prozess. Und deswegen, wer mit solcher Begeisterung, ja und jetzt und heute und hier und gleich, schön, wunderbar, aber man muss prüfen, ob das nicht dahinter steht. Und man muss diese Leute ganz besonders davor warnen, dass sie sich, wenn sie sich auf einen neuen Weg begeben, der Gefährdung aussetzen, dass das auch nicht nur Spaß macht. Denn er hat keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Und es ist unmöglich, dass nicht Bedrängnis entsteht oder Ärgernis. Und dann sage ich es mal andersrum. Es gibt Leute, die ärgern sich vielleicht, dass sie so vielen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, gerade am Anfang ihres Christseins. Und die ahnen noch gar nicht, dass es Gottes Gnade ist, dass so richtig das ganze Wetter über sie weggeht, weil sie dadurch feste Wurzeln kriegen. Es gibt ein schönes Lied von Manfred Siebald, weil dein Wort in meinem Herzen Wort versteckt. Genau. Da ist diese Tiefe angesprochen, diese Schwierigkeit. Und guckt mal, ihr Lieben, wenn wir jetzt mal nach draußen gehen auf die Felder, der Winterweizen, was geht alles über den hinweg? Jetzt über den Winterweizen. Was geht über den alles hinweg? Was ist das Wichtigste, was drüber weggeht? Und das Zweitwichtigste? Bitte? Die Gänse. Die Wildschweine nicht, die kühlen jetzt aus. Früher wurden extra die Schafe drüber getrieben. Nicht, dass es fest in die Erde drückt, sondern dass das abgefressen wird, dieses ganz frische Grün. Erst dadurch verzweigt sich das. Lässt du das nämlich so stehen, dann treibt das eine Ähre vielleicht zwei. Wird das abgeweidet, wird es verbissen, dann wird es richtig fest verwurzelt und treibt eine Menge Ähren. Jeder einzelne Samen.
machen die das heute mit den Maschinen, die keine Gänse mehr haben?
Haben die keine Gänse? Heute treiben sie die Gänse nicht, aber heute jagt man die Saatgänse ja auch extra nicht. Genau deswegen. Man lässt die Gänse und die Kraniche mit Begeisterung auf den Wintergetreide weiden, weil das eigentlich die Frucht erst verbreitet. Der Verbiss. Ja. Die Schwierigkeiten, die neue Pflanze hat. Und das Zweite, wenn der Frost nicht drüber weggeht, schießt das im Frühjahr als Gras hoch und ist gänzlich ohne Frucht. Das Unangenehme ist das, was eigentlich die Frucht verstärkt. Und das ist im Christenleben nicht anders. Und deswegen ist dieser schnellen Begeisterung zu misstrauen. Und die Leute, denen am Anfang alles gelingt, das sind die gefährdetsten überhaupt. Und die allergefährdetsten sind die, die man rumreicht und sagt, oh, guck mal, was der Herr an dem getan hat. Da versündigt sich manche Gemeinde, dass sie die junggläubig geworden und so in den Mittelpunkt rückt, weil die das völlig anders auffassen und denken, Wunder, was sie sind und dass das natürlich nur alles noch besser werden kann. Das heißt, nachdem sie nach einem Monat vor 20 Leuten ihr Zeugnis gegeben haben und nach einem Vierteljahr vor 50, dann muss man ja nach einem Jahr mindestens vor 1000 sprechen. Und dann stehen sie mit einmal nach einem Jahr vorm Richter, weil sie noch ein Altgut haben, offen haben oder sowas. Und dann stürzt ihr großer Glaube wieder mächtig ein. Und das, deswegen ist das eine gefährliche Sache, dass man Neulinge pusht. Hier muss man sie zurückhalten.
Ja, das ist bei uns in der alten Gemeinde passiert. Also da ist wirklich einer, da waren sie alle total begeistert, das war ein Skripper. Und der hat, glaube ich, gut wahrscheinlich geredet und sowas. Und dann hat der eine ihn als Hauskreisleiter eingesetzt. Und mein Mann hatte sich damals sehr darüber aufgeregt, da entstand dann auch Streit und alles, ne? Und er hat gesagt, es ist unverantwortlich, dass das gemacht wird, weil er weiß ja eigentlich gar nicht, ne? Und es ist voll zusammengebrochen, ist total eingekracht und wieder zurückgefallen. Also noch mitten im Dienstpakt.
Ja.
Und das ist ja extrem
schwierig. Das ist katastrophal.
Und ja. Letztendlich dann haben die ihn auch nicht beknien können und sowas. Und also derjenige, der das auch verursacht hat, der hat das irgendwann auch eingesehen, dass es ein Fehler war. Dass es eben, der hat ihn auch total gepusht, ja, und so und motiviert und alles und dann alles wieder kaputt. Also schlimmer als vorher. Dann.
Es gibt ja in der Natur diese Notreife und das gibt es im Geistlichen auch. Ja, notreif wird Getreide, wenn es zu warm ist. Naja, zu schönes Wetter. Zu wenig Regen. Ja. Dann ist es, dann wächst das doll, aber es hat keine feste Verwurzelung und es vertrocknet. Und genau das ist das. Ja? Das wird notreif, das sieht doll aus. Man kann denken, Mensch, guck an, wie schnell das reif geworden ist. Ja. Ist nur nichts drin. Ohne Frucht. Und deswegen, ihr Lieben, braucht Christsein auch wie das natürliche Wachstum, wie, ich sag mal, wie wir als natürliche Kinder diese lästigen Schuljahre brauchen, um uns zu vernünftigen Menschen entwickeln zu können. Und wenn wir die nicht nutzen, brauchen wir sogar noch zusätzliche. So braucht man das im Geistlichen genauso. Wir brauchen diese lästigen, mühsamen Jahre des Lernens, der Jüngerschaft. Und wenn wir die nicht nutzen, brauchen wir noch mehr. Die dritte Sache, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, in Klammern aufnimmt und ruhig wachsen lässt und ein bisschen zu ruhig, weil die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums dieses Wort ersticken. Es kommt hoch. Aber was anderes kommt stärker hoch und das wirkt das erste wieder. Auch das gibt es. Und dann gibt es den Rest, der in den guten Boden fällt und das sind die, die das Wort hören und verstehen und wirklich Frucht bringen. Also es geht ums Hören, um das Verstehen, Erster Ausschlussgrund ist, dass man gar nicht hören will. Zweiter Ausschlussgrund ist, dass man es nicht versteht. Dritter und vierter Ausschlussgrund ist, dass man es versteht, aber es kommt nicht zur Umsetzung, zur Frucht. Und dann gibt es die gestaffelte Frucht, 100, 60 und 30-fältig. Und es ist für mich bemerkenswert, dass es nicht umgedreht ist, nicht 30, 60 und 100-fältig, so würden wir wahrscheinlich sagen, wird immer ein bisschen mehr. Nein, es gibt dann verschiedene Ausmaße. Eine 30-fältige Frucht kann nicht zur 60 oder zur 100-fältigen werden. Es geht nicht. 30 ist 30 und 100 ist 100. Und interessant ist, dass Jesus dort nicht nochmal eine Wertung vornimmt, sondern einfach das nüchtern feststellt. Es gibt welche, die sind volles Maß und es gibt welche, die sind zwei Drittel Maß und es gibt welche, die sind Drittel Maß. Es ist Frucht. Es ist alles Frucht.
Das ist doch auch gut so. Jeder nach seinen Gaben auch, oder? Ohne dass man differenziert wird von wegen, als wenn nur 30 passt.
Und da sage ich noch was, wiederum aus der Natur, die hundertfältige Frucht hat sowohl besonders günstige als auch besonders schwierige Bedingungen gehabt. Es ist nicht hundertfältig zu kriegen, wenn das nicht bestimmten Verbiss hatte zum Beispiel, wenn da nicht bestimmtes Wetter drüber weggegangen ist, und zwar wirklich, was wir als Unwetter bezeichnen, ist es hundertfältig nicht zu kriegen. Und es ist auch hundertfältig nicht zu kriegen, wenn gerade ein Stein daneben liegt oder wenn gerade eine Kuh da drauf gelatscht war oder wenn ein Maulwurf unten drin rumgeknabbert hatte. Da ist nicht mehr das volle Maß zu kriegen. Aber Frucht. Und 30-fältig ist nicht wenig.
Heißt das, dass man einen Samen wirft und daraus...
Oder was ja, dass ein Korn entweder 30 oder 60 oder 100 Körner bringt. Ja. Natürlich. Guck doch mal. Aus einem Samen wachsen 1 bis 7 Ähren. Und in jeder Ähre heutzutage, ja, also sind ja Hochzuchtteile, oder sagen wir mal 3 bis 7 ist normal. Ja. Ja. In der Regel eine. Ja, es gibt auch welche mit 2. Aber gehen wir mal von aus, dass es damals Weizen war, das war die damalige Frucht. Und dass Palästina ein Land ist, was zwar von Milch und Honig fließt, aber nicht unbedingt die allergewaltigsten Ernten hervorbringen, einfach weil es sehr trocken ist. Da ist 30-fältig gewaltig. Ja.
Das heißt, dass Jesus auch dreifach wiedergibt, was man verloren hat. Oder wie war das? Oder dreimal erstattet? Oder
bei
vierfach erstattet?
Ja, hundertfach erstattet. Eigentlich hundertfach. Das volle Maß. Das bedeutet eben auch, dass Frucht gebracht wird. Und dass Investition einen Gewinn hervorbringt.
Das wird für mich immer so gewesen, dass ich meine beiden Familien zurückgebracht habe. Also, die sind und dass ich hier eine Familie bekomme.
Also, dreifach.
Dreifach.
Ja. Das würde ich einfach vergleichen mit den Talenten. Der eine kriegt 1, gewinnt nichts, dazu der andere 5, hat noch 5, der andere 10, hat noch 10. Oder 2, 5. Was für uns wichtig ist, als Verkündiger des Evangeliums, wir sind nicht für das Ergebnis verantwortlich, sondern der Hörende. Wir sind unserem Herrn verpflichtet. Der hat uns ein lebendiges Wort anvertraut. Das hat Lebenskraft. Und auf welchen Boden das fällt, das wird nicht von uns abgefordert. Letzter Punkt, und den werde ich heute nicht mehr ansprechen, sondern nur benennen. Kann man als Hausaufgabe machen. Das begegnet uns in Lukas 12. Und zwar in den Versen 35 bis 48. Dort geht es um die Treue im Dienst. Und ich habe den Mut, das jeden selbst oder gerne auch im Team erarbeiten zu lassen. Vielleicht tragen wir das im Gottesdienst am Sonntag noch zusammen. Welche Impulse jeder für sich gewinnt aus diesem Text, denn jeglicher Dienst und damit auch der missionarische braucht die Treue dessen, der mit diesem Dienst vertraut ist. Und ich sage eine Sache, Treue erweist sich vor allem darin, dass man in dem Dienst bleibt, auch wenn das mit Mühen verbunden ist. Denn der Schlüsselvers, der uns dort begegnet ist, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wachend heißt in ihrem Dienst beschäftigt.
Ich habe einmal tatsächlich gedacht, dieses Wort würde mich das schaffen, aber doch gar
nicht. Nein, wir können nicht die nächsten Monate, Jahre oder Jahrzehnte ohne Schlaf bleiben, bis Jesus wiedergekommen ist. Sondern wachend heißt im Dienst. Das ist natürlich logischerweise auch mit Ruhephasen verbunden, aber es bedeutet, dass wir nicht unser eigenes Ding machen. Das ist wirklich eine entscheidende Frage, dass wir, wenn Gott uns den Dienst anvertraut hat, wir darin bleiben, bis Jesus wiederkommt. Ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schöneres vorstellen, als in den Seelen zu sterben. Wisst ihr, was das ist? Ein Zugpferd früher, was im Dienst war, war in den Seelen, also in dem im Zugseil. Und eines, was richtig gut war, das war dort eingespannt, bis es vom Pflug umgefallen ist. Wir lieben ja heute ganz, also wir haben andere Zeiten und lieben ganz andere Dinge. Das nämlich, also man schwärmt von Gnadenhöfen für Pferde. Und die haben ihr Leben lang noch nichts Richtiges geleistet und verbringen die letzten 20 Jahre auf dem Gnadenhof. Die 10 Jahre Vorfeldweg hatten uns ab und zu mal ausgeführt. Das ist was anderes als in den Seelensterben. Ich denke, das ist ein Bildschirm für unsere Gesellschaft. Vor lauter Tierliebe lernt das Pferd gar nicht mehr, was für eine Freude das ist, zu dienen. Wir haben nur selber Pferde. Ein Pferd ist in seinem Dienst mit Lust. Wenn man das vernünftig behandelt, das gibt gar nichts Besseres, als wenn das angespannt wird oder geritten wird, dann endlich ist es in seinem Element. Sonst ist das langweilig. Und so ist heute die ganze Gesellschaft. Man hat das den Menschen abtrainiert, was für eine Freude das ist, im Dienst zu sein. Ich habe vor einigen Jahren, noch bevor jetzt diese Rezession kam, ein bemerkenswertes Feature gehört im Radio von Wirtschaftsfachleuten, die, wie das so ist, 50 Minuten geht so ein Teil, darüber referiert haben, dass Deutschland eine Gesellschaft geworden ist, die anders als in der Weltwirtschaft Mühe hat, als Dienstleistungsgesellschaft sich zu verstehen. Es ist ja die Zeit des großen Wandels von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft. Wir sind inzwischen mitten da drinnen. Die industrielle Revolution, die den letzten Riesenaufschwung der letzten 150 Jahre gebracht hat, geht dem Ende entgegen. Das ist alles so technisiert, dass dort die Menschen nicht mehr weltweit Beschäftigung finden. Aber es gibt einen ungebrochenen Bedarf an Dienstleistungen. Und zwar in dieser Doppelbedeutung. Dienen, dem anderen wirklich das Leben erleichtern und dabei Leistung zu bringen. Nicht bloß, ich sag mal, den anderen zu bedienen, sondern mit Griff was zu machen. Also was ist Dienstleistungsgesellschaft? Alles das, was wir kennen für die ganze Kommunikationstechnik ist reine Dienstleistung. Braucht nicht wirklich jemand, muss man mal sagen. Ja, die Menschheit kam tausende Jahre ohne Handy aus. Aber heute kommt man kaum noch einen Tag ohne aus. Ja, Internet. Ein paar Tage kein Internet. Man denkt fast, das ist schlimmer als jegliche Umweltkatastrophe. Was ist das? Die Gesellschaft verwandelt sich tiefgreifend hin zur Dienstleistung. Und warum ist Deutschland so weit außen vor? Weil diese beiden Dinge nicht mehr das Streben der ganzen Gesellschaft sind, zu dienen und Leistung zu bringen, sondern man möchte herrschen, die haben das wirklich so gesagt, man möchte herrschen oder sich bedienen lassen und man möchte so ein einfach wie mögliches Leben haben, wo man sich nicht anstrengt. Aber Leistung ist eben auch Anstrengung. Und deswegen wird Deutschland gerade von der Spitze der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt. Mann, habe ich gedacht. Ja. Ja. Ich habe gesagt, wenn das so ist, dann sind die Christen eigentlich die Leute, die jetzt gebraucht werden. Denn das ist christliches Ideal, zu dienen und das mit Hingabe. Und damals habe ich mich entschlossen, den Zweckbetrieb so zu strukturieren, wie der heute läuft. Und wirklich uns mit unseren Gaben so einzusetzen, dass anderen Menschen damit geholfen ist. Gut, wir machen das eher auf der konventionellen Schiene, wir machen das nicht mit der Hochleistungstechnik, aber siehe, es gibt eine Lücke sogar für die einfachsten Tätigkeiten. Überall werden wir gefragt. Und das, ihr Lieben, das ist Treue im Dienst. Bereit, anderen zur Verfügung zu stehen und das mit Hingabe. Das erwartet man von den Verkündigern des Evangeliums. Das ist, ich sag mal, das letzte Kriterium von Mission. Amen. Thank you.